Okay. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese sehr, sehr liebe Einladung. Ich war total überrascht, ein E-Mail zu bekommen mit eben diesem Angebot, hierher kommen zu dürfen. Und das freut mich insbesondere, weil eben mein aktuelles Forschungsprojekt nicht zuletzt auch schauen möchte, wo werden Postcolonial Studies überhaupt betrieben, wo gibt es die, wie, mit welchen Schwerpunkten sind die versehen, auch mit, vor allem was mich interessiert, welchen theoretischen Ansätzen innerhalb der Postcolonial Studies geforscht wird. Und so hoffe ich, dass das jetzt auch Anlass ist, dass wir in Zukunft in Kontakt bleiben und sich vielleicht auch die eine oder andere Verbindung etabliert, ergibt oder zumindest nicht gleich wieder abreißt. Also ganz kurz noch zu meiner Person. Ich habe, seit ich das Magisterstudium fertig habe, mich auf feministische Theorie damals bei der Diplomarbeit konzentriert. Das waren noch so die französischen Theorien der sexuellen Differenz im Zusammenhang mit Ingeborg Bachmann und Hélène Sixous. Dann bei der Dissertation ging das schon ganz stark in die Gender Studies hinein und ich habe versucht, ein bisschen Theorieentwicklung zu betreiben, indem ich rhetorische Figuren, also das war mein Beitrag zur Germanistik sozusagen, mit Figurationen, die Geschlechtsidentitäten hervorbringen, korreliert habe und versucht habe, irgendwie dadurch das Dritte zu denken. Dieses Dritte, das ist so eigentlich das, was mich immer antreibt und dann bin ich eben irgendwann auf Homi Bhabha gestoßen und seinen dritten Raum. Das war dann eigentlich die erste Idee, diese Ansätze zu verbinden. Und jetzt arbeite ich eben in einem Forschungsprojekt, das meine Habilitation darstellen soll. Und eben das, was dieses Forschungsprojekt ist, das möchte ich heute eigentlich sozusagen als Um- und Aufriss hier vorstellen. Das steht am Anfang, ist irgendwie fundiert durch einige Ideen, wobei ich dazu sagen muss, genau, also weil wir uns hier im Rahmen der Queer Studies eben bewegen, das, was für mich das Dritte ist, oder sozusagen die Dekonstruktion des Dritten eigentlich, ja, das zielt auf die Queer Studies ab. Oder das ist für mich vielleicht eine Möglichkeit, queer zu denken. Aber ich werde dann am Schluss genau dorthin auch kommen, hoffentlich, und einen ersten Ansatz vorstellen, wie postkoloniale Theorie und Gender-Theorie eine Möglichkeit darstellen können, queer zu denken, zu lesen, zu analysieren. Mein Vortrag ist grob in drei Teile gegliedert. Im ersten befasse ich mich mit der Rezeption der Postcolonial Studies innerhalb der germanistischen Literaturwissenschaft, innerhalb der deutschsprachigen vor allem. Ja. Also die fremdsprachige kann ich hier nicht untersuchen, dass wir den Rahmen übersteigen und vielleicht ist sie dort auch präsenter als innerhalb der deutschsprachigen. Im zweiten geht es mir dann um die Verschränkung von eben diesen Identitätsachsen, also kulturelle und sexuelle Differenz, und im dritten um das Ausloten von theoretischen Strategien hinsichtlich eines zu entwickelnden Lektüreverfahrens, weil darum geht es ja auch immer. Also wie Queer Reading, was ist das, wie macht man das, kann man das irgendwie anleiten, wie kommt man dort überhaupt hin, wie kann man also den Begriff Queer überhaupt an einigen Punkten immer wieder mal festmachen. Ja? Natürlich nur punktuell und immer nur vorläufig, würde ich behaupten. Teil 1 heißt eben Literaturwissenschaft, Interkulturalität und Postkolonialität. Ich werde ungefähr 35 Minuten reden. Ich werde nicht ganz frei sprechen, werde immer wieder ein bisschen paraphrasieren, aber ganz frei zu sprechen würde heißen, dass es wesentlich länger dauern würde. Also entschuldigt, dass ich lese. Während also gendertheoretische Fragestellungen innerhalb der deutschsprachigen germanistischen Literaturwissenschaft seit vielen Jahren eine wichtige Rolle spielen, blieben postkoloniale Theorien lange Zeit aus der deutschsprachigen Germanistik ausgeklammert. Dieser Befund mag auf den ersten Blick wenig verwundern. Während England und Frankreich auf eine lange Kolonisationsperiode zurückblicken können, setzten die deutschen Kolonisationsbemühungen ja erst sehr spät ein und sie waren nur von kurzer Dauer. In der Tat ist die Rezeption postkolonialer Theorien im Unterschied zur Anglistik und Romanistik innerhalb der germanistischen Literaturwissenschaft oft nur spärlich vorhanden und vorteilsbehaftet, tendenziell. Das haben Christoph Hamann und Cornelia Sieber in einem Vorwort zum Konferenzband Räume der Hybridität formuliert, nämlich dass, wenn man innerhalb der deutschen Diskussion mit dem postkolonialen Diskurs sozusagen auftritt, immer wieder zwei abwehrende Argumente bemerkbar sind. Zum einen, dass Deutschland eben so gut wie keinen Anteil an der europäischen Kolonialgeschichte gehabt habe und daher auch keine postkolonialen Bürden tragen würde. Zum anderen und damit zusammenhängend spiele der Kolonialismus in der deutschen Literatur keine Rolle. Das bedeutet aber, dass ein bestimmter und sehr eingegrenzter Begriff von postkolonial hier zum Tragen kommt. Und auch das möchte ich nachher relativieren. Und vor allem auch herausarbeiten, wie man sozusagen mit den postkolonialen Theoremen andere Themenfelder gut bearbeiten kann, weil das theoretische Potenzial wesentlich vielfältiger ist, als es im ersten Moment scheint. Dennoch, also trotz dieser abwehrenden Haltung, ist in den letzten Jahren auch innerhalb der Germanistik ein steigendes Interesse an postkolonialen Fragestellungen und Theorieansätzen zu bemerken. Dies angesichts der EU-Erweiterung, der Globalisierung der Märkte und einer zunehmenden Hybridisierung nationaler und ethnischer Identitäten einerseits, sowie von Prozessen der Separation und Renationalisierung andererseits. Daher greift nun also die germanistische Literaturwissenschaft erstmals auf postkoloniale Theorieansätze zurück. Dies auch deshalb, um die in literarischen Texten verhandelten Fragen kultureller Differenz jenseits starker identitätstheoretischer Festschreibungen zu erörtern. Also hier wird das Potenzial schon erkannt, dass man damit eventuell die Fragestellungen diskutieren kann, die in diesen Texten auftreten, ohne gleich wieder sozusagen das, was man kritisiert, festzuschreiben. In Deutschland stehen da ausgehend von phänomenologischen und hermeneutischen Ansätzen vor allem Fragen der Alterität und des Fremdverstehens im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Die österreichische Forschung konzentriert sich angesichts seiner sich neu formierenden und auch noch zu bestimmenden europäischen Identität insbesondere auf die Aufarbeitung der postkolonialen Effekte der Habsburger Monarchie. Also da wurde wirklich sozusagen ein großes Forschungsfeld entdeckt. Ich werde da noch näher drauf eingehen. In Deutschland sind es, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, zwei DFG-Projekte, die sich dezidiert mit Fragen der Alterität und Interkulturalität auseinandersetzen. Das ist zum einen das Graduiertenkolleg Identität und Differenz, Geschlechterkonstruktion und Interkulturalität in Trier. Also hier werden sozusagen ganz spezifisch Fragen der Geschlechterdifferenz mit denen der kulturellen Differenz korreliert. Und zum anderen ist es das DFG-Projekt Literatur und Kulturgeschichte des Fremden 1880 bis 1918 an der Humboldt-Universität in Berlin. Der Fokus auf die kulturellen Formationen des Fremden zeichnet auch die Gesellschaft für interkulturelle Germanistik aus. Die heißt kurz GIG und die gibt es auch nicht so lange noch. Ich habe mir die gesamten Publikationen auch angeschaut. Es wird dieser Ansatz auch ein bisschen kritisiert, weil sozusagen, also wenn man sich so Definitionen anschaut, da ist die Rede vom produktiven Wechselverhältnis von Fremden und Eigenen, das diese interkulturelle Germanistik nutzen kann, wenn sie sich auf die kulturelle Vielfalt ihrer Bedingungen selbst, auf Fragestellungen und Erkenntnismöglichkeiten besinnt. Also das ist ein bisschen euphemistisch und fast romantisierend, wie das hier formuliert wird. Und der Vorreiter dieser noch relativ jungen Fachrichtung heißt Alois Wirlacher, der publiziert in Mengen und große Bände. Es wiederholt sich immer alles ein bisschen und was dem fehlt eigentlich tendenziell ist das theoretische, der theoretische Input. Also da ist von postkolonialen Theorien zum Beispiel kaum die Rede, was schon bemerkenswert ist. In Österreich dagegen steht, und ich habe es bereits angedeutet, diese Mittel- und Osteuropa-Forschung im Mittelpunkt des Interesses und diese hat vielleicht in Anlehnung an Robert Musils ironische Bezeichnung für die österreichisch-ungarische Monarchie in der Internetplattform Kakanien Revisited, sozusagen ein interdisziplinäres Forum gefunden. Das empfehle ich wirklich sehr. Man findet dort, also es ist ein eigenes Publikationsorgan, eigentlich eine Zeitschrift, die, das Forum teilt sich auf in theoretische Inputs und also Analysen von Texten. Es ist gut zu durchsuchen und ist meines Erachtens eine der besten Fundgruben, wo tatsächlich versucht wird, Theorie und Analyse zu verbinden. Ja, also spezifisch natürlich auf dieses Problem fokussiert, aber dann zum Teil auch wieder exemplarisch und durchaus, wo man sich was abschauen kann, wie man sozusagen mit Texten umgehen kann in dieser Fragestellung. Einer der Begründer dieser Plattform, das ist Wolfgang Müller-Funk, der streicht heraus, dass die kulturwissenschaftliche Reflexion per se an die Existenz des kulturell Fremden geknüpft ist. Zitat: Sich mit dessen, deren Augen zu sehen, wird zur Chance und Zumutung einer globalen Welt, die sich zugleich kulturell diversifiziert und regionalisiert. Also hier auch immer wieder dieser Widerspruch zwischen Globalisierung und Regionalisierung, Diversifizierung und wie man mit dieser komplexen Situation umgehen kann und muss, auch aus politischer Hinsicht. Also diese Plattform ist auch sehr politisch orientiert und machtkritisch orientiert. Das eigene und das uneigentlich eigene, wie es Müller-Funk formuliert, gerät diesem vielfältig Fremden gegenüber, das sich im klassischen Modell der Alterität nicht wirklich abbilden lässt, unter einen, wie er sagt, Symbolisierungs- und Reflexionszwang, den es annehmen oder verwerfen kann. Also damit bringt er ein bisschen so sein Forschungsinteresse auf den Punkt und auch die Frage, die stete und immer wiederkehrende Frage des eigenen und des anderen, des eigenen und des Fremden. Der Begriff des eigenen verweist dabei innerhalb poststrukturalistischer Theorien wie die Lacan'sche Psychoanalyse oder die Diskursanalyse, Dekonstruktion, Gender Studies oder Postcolonial Studies immer wieder auf die Dichotomie von Alterität und Identität als einander bedingende Momente. Birgit Wagner und Edi Saurer haben das mal so formuliert in einem Vorwort zu einem interessanten Band: Der Knoten aus Identität und Alterität ist ein ungelöster. Aber das ist ja vielleicht auch gar nichts Neues. Es ist ein immer wiederkehrendes Moment und Problemfeld. Beide Begriffe jedoch spielen eine Schlüsselrolle innerhalb auch meines Fragehorizonts, den ich über Begriffe wie Rassisierung, Ethnie, Geschlecht, Nation und Kultur abstecken möchte. Also die Verbindung Geschlecht, Kultur, Nation. Damit komme ich auch zu meinem zweiten Punkt, kulturelle und sexuelle Differenz. Für mich zeigt sich und es scheint evident, dass die Frage der kulturellen Differenz nicht losgelöst von jener der sexuellen Differenz betrachtet werden kann. Und es sind, wie es auch der Germanist Herbert Uehrlings, der Leiter dieses Graduiertenkollegs in Trier, darlegt, also sind diese zwei Paradigmen, sind es, die die germanistische Literaturwissenschaft in jüngster Zeit prägen und sowohl bezüglich ihres spezifischen theoretischen Instrumentariums als auch bezüglich ihres Untersuchungsgegenstandes neu perspektivieren. Das ist die Genderforschung und die interkulturelle Germanistik, wobei er auch nicht explizit, was er unter Genderforschung versteht. Ja, also da ist natürlich auch ein breites Spektrum zu verstehen. Das beginnt mit dem Begriff, mit der Differenz von Sex und Gender und übergleitet in queere Diskurse. Ja, also das ganze Spektrum ist in diesem jetzt auch schon Sammelbegriff irgendwie impliziert. Deutlich wird die Verschränkung von kultureller und sexueller Differenz zum Beispiel in den klassischen Diskursen über die Wilden und die Frau in der Aufklärung. Uehrlings spricht hier auch von einer spezifischen Nähe und Vertauschbarkeit von kultureller und sexueller Alterität. Kennzeichnend ist nach ihm, dass sowohl die Frau als auch der Wilde als RepräsentantInnen des Anderen oder Fremden gefasst werden. Zugleich würde ich an dieser Stelle auch gegenüber links zu bedenken geben, die Frau oder den Wilden vorschnell gleichzusetzen, sondern ich würde hier kulturwissenschaftlich kontextualisiert arbeiten. Das heißt, ich würde mich auf spezifische Manifestationen von Alterität einlassen, weil der oder die Wilde, der oder die Orientalin sind doch recht unterschiedlich figurierte diskursive Traditionen tatsächlich, die nicht in einer Reihe stehen mit der Kategorie Geschlecht, sondern eher zweifach von ihr durchzogen sind, nämlich einerseits nach der europäischen und andererseits nach den anderen Geschlechterkonstruktionen. Aber das ist nur so ein kleiner Einwand für mich jetzt bei der Lektüre wieder dieses Vortrags gegenüber links. Also diese einfache Gleichsetzung funktioniert auch nicht in kulturwissenschaftlicher Perspektive. In jedem Fall jedoch dient sozusagen die Konstruktion des anderen als konstitutives Außen dazu, die männliche, die weiße, die europäische und aufgeklärte Subjektposition zu stabilisieren. Kurz gesagt, der Begriff des anderen fungiert als Beschreibungskategorie des Orientalischen, das dem rationalen Selbst europäischer Identität gegenübergestellt wird. Also das rationale Selbst europäischer Identität braucht das andere als konstitutives Außen, um überhaupt sich als solches wahrzunehmen, als rationales Selbst. Durch den Prozess des Othering wird, so Edward Saids Analyse und Kritik, die europäische Identität überhaupt erst erzeugt und hervorgebracht. Und zwar gerade in dem anderen vor der Folie dieses weißen, männlichen, heterosexuellen Subjekts jede Identität abgesprochen wird. Und das sind natürlich Grundannahmen, die in vielfältiger Hinsicht auch als Analyseinstrumentarium dienen können, literarischer Text. Also das ist schon mal so ein Ansatzpunkt, das kann man lesen in vielfältiger Form, auch jenseits des traditionellen kolonialen Diskurses. Die Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak betont daher hinsichtlich des Begriffs des Anderen, dass es niemals allein ethnische, sondern immer auch klassenspezifische, zivilisatorische und geschlechtliche Determinanten sind, die die Vielfalt, die Widersprüchlichkeit und die Diskontinuität dieses sogenannten Anderen ausmachen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist aber, wie lässt sich dieses Bedingungsverhältnis von sexueller und kultureller Differenz theoretisch genauer fassen? Hier bietet sich meiner Meinung nach ein Zugriff sowohl aus kulturwissenschaftlicher als auch aus gendertheoretischer Perspektive an. Als gemeinsamer Nenner, und das ist natürlich nichts Neues, kulturwissenschaftlicher Ansätze kann die Einsicht in den Konstruktionscharakter von Kultur genannt werden. Also in ihrer breitesten Konzeption geht es in den Kulturwissenschaften um die Analyse der Funktionsweisen kultureller Produkte oder Artefakte sowie um das Aufzeigen von Machtstrategien und Mechanismen, durch die diese kulturelle Identität konstruiert und auch reifiziert wird. Eine solche Analyse muss vor der Folie der jeweiligen historischen Herrschaftsverhältnisse erfolgen. Das sind Herrschaftsverhältnisse, die sich auf die Konturierung literarisch vermittelter Selbst- und Fremdbilder auswirken und die im Spannungsverhältnis von Macht und Freiheit zu einem bestimmten Verständnis von Kultur beitragen. Also der literarische Text enthält sozusagen dieses Spannungsverhältnis. Was für diesen Konstruktionscharakter von Kultur gilt, gilt mit Nachdruck, würde ich meinen, für die Kategorie Geschlecht. Aber auch das ist nichts Neues. Also die Konstruktivität von Geschlecht, das ist ein Diskurs, der die letzten 10, 15 Jahre innerhalb der Geschlechtertheorie prägt. Und hier kommen wir jetzt auch natürlich ganz kurz nochmal zu Judith Butler, die gegen die Annahme natürlicher Geschlechterkategorien betonen dekonstruktive Theoretikerinnen immer in den letzten Jahren schon die diskursive, rhetorische Produktion von Geschlechtsidentitäten und natürlich damit auch ihren kontingenten und veränderbaren Charakter. wird umgekehrt Kulturen und unter genderspezifischen oder gendertheoretischen Gesichtspunkten betrachtet, so impliziert dies die Frage nach der Art und Weise, wie eine Gesellschaft die Beziehungen zwischen den Geschlechtern organisiert und reguliert, sowie welche Geschlechterrollen und Identitäten sie ermöglicht und welche sie als unmögliche ausschließt oder verwirft. Das ist immer die interessante Frage. Was ist möglich? Sozusagen das Passing auch, das Butler so beschreibt. Ja. Wie gehe ich sozusagen durch? Wie komme ich mit meiner Geschlechterrolle in dieser Gesellschaft? Wie komme ich mit der zu Rande? Werde ich anerkannt? Werde ich gesehen? Als was auch immer. Kurz gesagt, erst durch die konsequente Implementierung feministischer Theoriemodelle wird die Geschlechterordnung als integraler Teil gesellschaftlicher Machtverhältnisse entdeckt und in ihrer historisch kontingenten Konstruiertheit zur Disposition gestellt. Was zur Konsequenz hat, dass zugleich der Status des vergeschlechtlichten Subjekts damit in den Blick kommt. Besonders Gayatri Spivak, der Name ist wahrscheinlich allen bekannt, die sich mit postkolonialer Theorie beschäftigen, und auch Trinity Minha, eine Theoretikerin und Künstlerin, die auch im deutschsprachigen Raum schon viele Ausstellungen gemacht hat und Filme vorgestellt hat. Besonders diese beiden liefern im angloamerikanischen Raum einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung eines, wie ich es nennen würde, transdisziplinären Postfeminismus unter besonderer Berücksichtigung postkolonialer Fragestellungen. Spivak und Trin, die beide an Derridas Dekonstruktion orientiert sind, entfalten in ihren Lektüren die triadische Problematik von Race, Class und Gender. Die Literaturwissenschaftlerin und Filmemacherin Trin umkreist, durchdringt und verschiebt in ihren Analysen die Problematik fragmentierter oder multipler Realitäten sowie der kulturellen Hybridisierung und in keinem Text bisher, egal von wem, habe ich das eigentlich schöner gelesen als in Woman Native Other. Also sie macht das wirklich, also sie tut das, was sie theoretisch postuliert, also perspektiviert die Problematik aus unterschiedlichen Ansätzen, widerlegt auch immer wieder, was sie schreibt. Also eigentlich macht sie sozusagen, also das könnte man vielleicht auch ein bisschen so in dieses, in die Möglichkeit queer zu denken einordnen. Ja. Dass egal, also diese Kritik auch, sozusagen Wissenschaftskritik, wäre das natürlich den eigenen Vorgang, Wissen zu produzieren, ständig zu relativieren und neu zu perspektivieren. Verbindet in komplexen und schwierigen, würde ich sagen, rhetorischen Lektüren dekonstruktive mit marxistischen Ansätzen. Was sie aber macht, sie reflektiert immer auch ihre eigene hybride Position als westlich geschulte Wissenschaftlerin und als Frau indischer Herkunft. Das ist auch ganz spannend, dieser selbstreflexive Prozess und die Reflexion auf die eigene hybride Situation. Als natürlich privilegierte westliche Forscherin, ja, die an Privatuniversitäten unterrichtet etc., also mit allen Vorteilen einer solchen Position ausgestattet ist und zugleich immer an ihre eigene Herkunft und an das Problem sozusagen auch dieser eigenen Herkunft sich zurückwendet. Lektüre und Textinterpretation werden bei ihr nicht länger als wertfreie und objektive Entzifferung verborgener Bedeutungen aufgefasst, sondern als Prozess der aktiven Aneignung und Umwertung, also wieder Wissenschaftskritik, der nicht außerhalb von Machtverhältnissen zu denken ist. Spivak zeigt in ihren machtkritischen Lektüren, dass in der sprachlichen Repräsentation zwei Phänomene, nämlich rhetorisch-ästhetische Darstellung und politische Stellvertretung ineinandergreifen und sich gegenseitig unterlaufen. Damit ergibt sich ein erster Ansatzpunkt, um die Frage zu beantworten, wie sich eine postkolonial und gendertheoretisch orientierte germanistische Literaturwissenschaft überhaupt zur literarischen Sprache verhalten kann. wenn, wie das Eberhard akzentuiert, die literarische Entkolonialisierung zuallererst bei der Sprache selbst beginnen muss. Also wo kann man ansetzen? An der Sprache selbst. Ausgehend nun von Derridas Einsicht, dass die Dekonstruktion das begriffliche Vokabular der Metaphysik nicht einfach verwerfen kann oder soll, sondern vielmehr mit dessen kritischer Wiedereinschreibung beginnen muss. Also schlicht, man kann aus der Sprache nicht aussteigen, die man kritisiert. Wird deutlich, dass postkoloniale Lektüren an den immanenten sprachlichen und rhetorischen Strukturen der Texte selbst ansetzen müssen. Sie müssen versuchen, Texte gegen den Strich zu lesen. Dies zum Beispiel mit dem Ziel, Strukturanalogien und Überschneidungen, metaphorische Verschiebungen und wechselseitige Bezüge in der diskursiven und rhetorischen Konstruktion von Geschlecht, Kultur, Ethnizität und Nation aufzudecken und zu problematisieren. Die Dekonstruktion wird damit zur Analyse der dominanten Signifikations- und Interpretationsprozesse und sie fokussiert sprachlich-diskursive Formationen, immer im Hinblick auf die Repräsentationen, Konstruktionen und Praktiken von Geschlechterdifferenz. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt, Postkolonialität lesen. Ich denke, dass mit meinen bisherigen Ausführungen deutlich wurde, dass die Anwendung postkolonialer und gendertheoretischer, genderorientierter Theorien keineswegs auf koloniale oder postkoloniale Literatur im engeren Sinn beschränkt bleiben muss. In der Tat sind die Bedeutungen und Verwendungsweisen des Begriffs postkolonial selbst vielfältig und sie variieren je nach Fragestellung, Kontext und Disziplin. Historisch gefasst bezieht sich der Begriff postkolonial in einer doppelten Geste sowohl auf den Prozess der Kolonisierung als auch auf den emanzipatorischen Prozess der Entkolonialisierung, obwohl auch das nicht so einfach dichotomisch hinzustellen ist. Das sind Prozesse, die immer auch ineinander greifen, ja. Im Sinne einer theoretischen und epistemologischen Orientierung thematisieren postkoloniale Zugangsweisen die Kontextgebundenheit der verschiedenen Formen der Wissensproduktion sowie die Vielfalt lokaler Wissenssysteme. Ausgehend von einem, das ist wieder so eine Konstruktion, postpositivistischen Wissenschaftsverständnis, werden moderne Wissenschaften als historische, soziologische, kulturelle und politische Phänomene aufgefasst, die, so argumentiert es Christina Luther mit Sandra Harding, selbst eine wesentliche Rolle bei der Konstruktion der Wirklichkeit ihrer Wahrnehmungen und Interpretationen spielen. Das ist, finde ich, für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Die Wissenschaft, die wir produzieren, produziert natürlich wiederum eine Wahrheit. Also es ist wiederum nicht möglich, aus dem Diskurs vollends auszusteigen. Ja. Wir können nur mit unserer Sprache argumentieren. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeit der Dekonstruktion immer auch eine ist, die bis zu einem Punkt geht, wo sie festgeschrieben werden muss. Es gibt immer den Punkt, wo man Stopp sagen muss, um sozusagen überhaupt verstehen zu können. Und das ist auch immer der, wo die Dekonstruktion an ihr Ende kommt. Ja? Also das heißt nicht, dass man aufhören soll oder muss. Aber es ist nicht per se gesagt, dass diese Dekonstruktion in der Bewegung immer verharren kann. Und dadurch wird Wissen festgeschrieben und sozusagen auch produziert immer wieder auch Macht und ist innerhalb von Machtverhältnissen zu verorten. Berücksichtigt man nun die Produktion und Rezeption von Literatur unter postkolonialen Bedingungen, so verweist der Begriff postkolonial nicht nur darauf, dass literarische Werke immer schon in einen Kontext eingebunden sind, von dem sie beeinflusst werden und den sie zugleich mitgestalten, sondern auch darauf, dass die Situiertheit des Wissens und die Perspektivität der Forscherin und des Forschers selbst thematisiert und kritisch reflektiert werden muss. Schließlich bedeutet postkolonial im Sinne einer spezifischen Lektürestrategie, dass neben dem expliziten kolonialen oder postkolonialen Gehalt eines Textes immer auch seine impliziten kolonialen oder postkolonialen Strukturen und Figuren mitgelesen und exponiert werden müssen. Sieben bis zehn Minuten. Es lassen sich folglich zwei Ausrichtungen postkolonialer Literaturkritik unterscheiden. Die eine konzentriert sich auf die Lektüre kolonialer und postkolonialer Texte im strengen Sinn, sowie auf die Rolle, die diese Texte für die Konstruktion sozialer und historischer Kontexte spielen. Die andere konzentriert sich auf die Lektüre bestimmter Tropen, rhetorischer Figuren und Strukturen, die für den postkolonialen Diskurs bestimmend sind und die auch in Texten wirksam sind, die nicht unbedingt der postkolonialen Literatur im engeren Sinne anzugehören scheinen. Die Begriffe, die hier ins Spiel kommen, und ich habe es vorhin schon erwähnt, sind unter anderem der Begriff der Hybridität und der des dritten Raums, Third Space. Historisch betrachtet verweisen diese Begriffe auf sprachliche und kulturelle Prozesse der Synkretisierung, die beispielsweise mit Blick auf die afrikanische oder afro-karibische Literatur und Kultur auch als Kreolisierung verstanden werden kann oder als Métissage, Métissache. In diesen Problemkreis fallen zugleich zahlreiche Phänomene, die alle auf die eine oder andere Weise mit der Herausbildung sogenannter transitorischer Identitäten zusammenhängen. So spiegelt beispielsweise Exilliteratur das Leben und Schreiben im Dazwischen. Dazwischen von mehreren Sprachen, Gesellschaften und Kulturen. Und Migrantinnenliteratur setzt sich hier mit der herausfordernden Komplexität multikultureller Lebenswelten auseinander und versucht, diese zu transformieren. Genau das ist auch ein Punkt, wo postkoloniale Theorie ansetzen kann, glaube ich, sehr gut und sehr effizient im deutschsprachigen Raum. Ja, also das wäre so ein Argument gegen das Argument, dass mit dieser Theorie hier nichts angefangen werden kann. Also das ist ein großes Aufgabenfeld, die Migrantinnenliteratur. In den 1980er Jahren wird dann der Begriff der Hybridität schließlich zu einem kulturtheoretischen Schlüsselbegriff umgedeutet und vor allem von Homi Bhabha im Anschluss an Lacan und Derrida zu einer interkulturellen Denkfigur ausgearbeitet. Hybridität verweist in Bhabhas Konzeption auf die Problematik kolonialer Repräsentationsstrategien, wie sie insbesondere neben anderen kulturellen Artefakten in der kolonialen und der postkolonialen Literatur zutage tritt. Bhabha ist sehr schwierig, finde ich. Also die Kritik an ihm ist diese komplexe Sprache und zum Teil eben auch das Vergessen der sexuellen Differenz. Ich werde ganz wenig von ihm zitieren. Nochmals, das Kulturelle wird dabei von Bhabha, Zitat, nicht als die Quelle des Konflikts im Sinne differenter Kulturen aufgefasst, sondern als Ergebnis diskriminatorischer Praktiken. Dementsprechend verändert sich auch der Stellenwert des Kulturellen sowie seine Erkenntnisregeln. Das Hybride, so Bhabha, interveniert in die Ausübung von Autorität, das finde ich sehr spannend, nicht nur um aufzuzeigen, dass deren Identität eine Unmöglichkeit ist, sondern auch als Repräsentantin ihrer nicht mehr vorhersehbaren Präsenz. Also das Hybride interveniert in die Ausübung von Autorität und macht sie de facto unmöglich nach Bhabha. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Repräsentationskraft und Macht literarischer Texte. Diese repräsentieren mit Bhabha nicht mehr Essenzen, sondern verfügen nur mehr über partielle Präsenz. Das heißt, dass das Wesen oder der Ort der Kultur nicht mehr als einheitlich und geschlossen verstanden werden kann, sondern nach dem Dritten verlangt, nach dem dritten Raum eben. Dieser dritte Raum wäre sozusagen die Möglichkeitsbedingung der Artikulation kultureller Differenz. Ein Raum, der sich sozusagen den geläufigen Polaritäten von Ich und Anderer, dritte Welt, erste Welt etc. entzieht. In der Tat haben sowohl innerhalb der postkolonialen Theorie als auch innerhalb der Gender-Theorien Metaphern und Figuren des Dritten durchgängig Konjunktur. Es gibt auch ein Graduiertenkolleg, das sich das Dritte nennt. Als dritter Raum, drittes Geschlecht, Hybridität, Hermaphrodit spielen sie höchst ambivalente Rollen innerhalb der Logik binärer Oppositionen, die sie einerseits aufdecken wollen und dann auch unterlaufen wollen. Hinsichtlich Babas Figur des dritten Raums kann nun beispielhaft die Frage gestellt werden, ob zum Beispiel die Figur des dritten Raums tatsächlich auf alle Zeiten und Kontinente überhaupt anwendbar ist, wie auch oft suggeriert wird, oder ob man nicht in spezifischen Kontexten auch andere Kategorien ausarbeiten sollte, die andere Achsen der Identität, der Identitätsbildung berücksichtigen und so eine Figur des Dritten auch anders denkbar wäre. Also das interessiert auch mich. Wie ist eine Figur des Dritten noch anders denkbar als bei Baba? Genderspezifische Ansätze zielen nun darauf ab, die binär organisierten und asymmetrischen Machtstrukturen, die unsere Subjektivierungsprozesse und das Denken der sexuellen Differenz dominieren, aufzudecken und zu dekonstruieren. Der dekonstruktive Feminismus zielt auf die Vervielfältigung der Geschlechterdifferenz ab, zum Beispiel als Differenz gedacht im Sinne Derridas oder als Performance dann bei Butler. Und zwar nicht nur als Infragestellung des abendländischen Denkens in diesen binären Oppositionen, sondern auch in kritischer Distanz zu allen Versuchen, einen Bereich des Zwischens zu definieren und festzuschreiben. Also das ist immer auch die Frage. Ja? Die Frage des Dritten ist ja auch höchst problematisch, weil es sozusagen das Zwischen beschreibt, immer auch das Zwischen zwischen stabil gedachten Oppositionen. Das ist die Frage, ob man überhaupt über das Dritte argumentieren möchte. Butler und Derrida suchen dann nach anderen Lösungsstrategien, die so jenseits des Dritten liegen. Butler argumentiert in einer Analyse Monique Wittigs, dass es, Zitat, weder um die Figur des Androgynen noch um eine mutmaßliche dritte Geschlechtsidentität noch um die Transzendierung dieser Binarität geht. Stattdessen, so sagt sie, handelt es sich um eine interne Subversion, die die Binarität sowohl voraussetzt als auch bis zu dem Punkt vervielfältigt, da sie letztlich sinnlos wird. Das ist also eine relativ radikale Formulierung. Und auch Derrida versucht nicht das dritte Geschlecht zu bestimmen, sondern weist auf ein Geschlecht jenseits des Geschlechts, eine Gattung jenseits der Gattung hin. Das tut auch Spivak, wenn sie die sexuelle Identität mit sexueller Differenz verhandelt, oder Trin, wenn sie sozusagen das Ich propagiert, das weder ein- noch zweidimensional angelegt ist, sondern ins Endlose verweist. Also so ein berühmter Satz von ihr, Infinite Layers, I'm not I, I can be you and me, I is in self infinite layers. Ja. Und ich selbst habe mir auch diese Frage immer wieder gestellt, wie das nun möglich ist, sozusagen jenseits dieses Dritten zu denken. Man verfällt dabei immer auf Figurationen, die es natürlich in irgendeiner Form schon gibt, und ich habe das probiert anhand der Figur des Hermaphroditen, wenn man so will, in einer dekonstruktiven Bewegung über diese Figur nachzudenken und sie nicht festzuschreiben. Ja. Das ist das Letzte, was ich hier mache, meine letzte Seite sozusagen. Das ist ein bisschen so auch ein Spiel mit dieser Differenz, und mit der werde ich gleich schließen. Hermaphroditus erinnert die Exegeten, wie wir wissen, an eine ursprüngliche Ganzheit, paradoxerweise müsste man sagen, denn es ist diese eine Ganzheit, die im Sinne Derridas und der sogenannten doppelten Gebärde der Dekonstruktion verstört ist, weil der Term, der Name etwas bedeutet, etwas ist, dadurch, dass er etwas anderes nicht ist, und umgekehrt. Was also als Element, als etwas auftreten kann, kann nur über Differenzen produziert werden. Hermaphroditus ist nicht Mann, nicht Frau, ist nicht androgyn, also das ist ein großer Unterschied, hermaphroditisch denken oder androgyn denken, ja, weil er, sie nicht zweideutig ist, nicht komplementär ist. Was aber ist er sie dann, wenn er sie nur dadurch sein kann, dass er sie etwas nicht ist? Wenn erst Differenzen etwas produzieren, so ist Hermaphroditus Figur für die Unmöglichkeit dieser Differenz zu etwas, da er sie allererst unabschließbar zu sich selbst differiert und keine Differenz zu etwas produziert. Ein Etwas, das wiederum nur als vollständig gedachte Präsenz, also als eine mit sich identische Anwesenheit, eben diese Möglichkeit der Differenz erzeugen könnte. Er, sie ist keines davon und ist beides zugleich, ist nichts und alles. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Nichts und alles, so formuliert es Werner Hamacher, ein deutscher Dekonstruktivist, wenn man so möchte, in Referenz auf die Gattung. Und die spielt auch immer wieder eine Rolle in diesem Diskurs. Also Gattung, Genre, Gender. Ich denke das hier als Geschlecht. Und er sagt, Gattungen oder das Geschlecht sind Kategorien, die eine Tendenzbezeichnung bezeichnen, welche an kein Ende, sei es Vollendung oder Vernichtung, kommen kann, weil dieses Ende nicht nur setzen, sondern zusammen mit dem von ihr Gesetzten, dem Prozess des Setzens, diese immer den Prozess des Setzens darstellen muss. Das ist sehr, sehr kompliziert. Nur noch drei Sätze. Ich mache das deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Jenseits des Drittens liegen nur innerhalb dieser dekonstruktiven Denkbewegung möglich ist, ja? Die an ihr Ende kommen muss. Notgedrungen. Ja? Diese immanente Verdoppelung führt zu einer Spaltung der Grenzen des Geschlechts und der Grenzen des Genres, weil jede Grenzlinie, wie Hamacher sagt, einmal gesetzt, verdoppelt werden muss durch den Exponenten, der die Bedingung ihrer Produktion indiziert. Dieses Siegel dieser Produziertheit modifiziert dieses Produkt abermals und so wird der Prozess der Gattung ein unendlicher Kommentar zu einem unendlichen Projekt, wird die Gattung, Genre, Genus, als Geschlecht zum Geschlecht des Geschlechts innerhalb einer Tendenz, die nie an ihr Ende kommen kann, weil sie ihr Ende, eben indem sie sich darauf bezieht, unendlich hinausschiebt. Und diese Bewegung, die ich selbst in Gang gesetzt habe, jetzt ein bisschen, könnte man natürlich fortsetzen in eben so einem Versuch der permanenten Dekonstruktion, wenn man möchte. Das geht über rhetorische Figuren und Strukturen. Das Ende meines Vortrags möchte ich nicht ins Unendliche fortsetzen. Und damit schließe ich und danke Ihnen euch ganz herzlich fürs Zuhören.